Herr Köhmeyer, hier im Raum sind sehr, sehr viele Bücher. Können Sie sich daran erinnern, welches Buch Sie zum ersten Mal gelesen haben?
Ah, ich habe jetzt gedacht, was ich selbst geschrieben habe. Nicht? Ich kann mich an das erste Buch, das ich gelesen habe, fast noch besser erinnern als das erste Buch, das ich geschrieben habe. Ich glaube, weil ich musste da ganz kurz was dazu sagen. Ich bin ein bisschen gehandicapt, was Lesen betrifft, weil ich leicht legasthenisch bin. Also, das ist etwas, was sich besser machen lässt im Laufe des Lebens und wo man viele Eselsbrücken und Tricks lernt. Aber es war für mich zu lesen schwierig als Kind. Und ich habe es so unglaublich gerne getan. Und das erste Buch, das ich gelesen habe, war Tom Sawyer. Also, es ist mir sonst vorgelesen worden, sehr viel, weil auch in der Familie hat man gewusst, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten habe. Meine Schwester hat mir liebend gern vorgelesen, auch meine Großmutter. Aber Tom Sawyer habe ich wirklich zuerst und ganz allein gelesen, Tom Sawyers Abenteuer. Es war in einem Sommer und da denke ich gerne dran. Das war so schön, weil ich das Buch dann auch, als ich auf der letzten Seite angekommen bin, und ich habe lange gebraucht, um das zu lesen, habe ich gleich bei der ersten Seite wieder angefangen, weil ich mir gedacht habe, wie kriege ich sonst diesen schönen, heißen Sommer hinter mich? Und habe dieses Buch dann, glaube ich, im Laufe dieses Sommers dreimal gelesen. Und es ist mir bis heute lieb geblieben. Das gehört zu diesen Büchern, aus denen man immer noch schöpfen kann, auch wenn man dann 30, 40, 50, 60 ist. Noch schöner vielleicht ist der Huckleberry Finn.
Seitdem haben Sie selbst viele, viele Bücher geschrieben, darunter den Generationenroman Abendland oder den Schelmenroman Die Abenteuer des Joey Spazierer oder auch die ungewöhnliche Geschichte zwischen Winston Churchill und Charlie Chaplin, zwei Herren am Strand. Und Sie haben viel, viel auch nacherzählt. Märchen, Mythen, Sagen. Ist die Tradition bei Ihnen in der Familie des Nacherzählens, des Erzählens von Geschichten?
Das kann man laut sagen, ja. Ich habe mich als Kind fast als Opfer der familiären Erzählsucht gesehen, muss ich sagen. Eine wirklich erzählsüchtige Familie. Es ist meine Großmutter, die bei uns zu Hause auch war, die konnte unglaublich gut erzählen, nämlich auf eine ungewöhnliche Art und Weise. Sie hat eben nicht so wie manche Leute, die nicht genau wissen, was erzählen bedeutet. Die meinen so, ah, jetzt erzähle ich den Kindern eine Geschichte. Und dann, ja, ich bin ein guter Erzähler, wenn ich anfange, unheimlich viel Faxen zu machen, wenn ich mit den Händen rumfuchtle und dann mit der Stimme und so. Und das stimmt, wenn man etwas ganz, ganz Kurzes erzählt, vielleicht. Wenn das länger ist, dann wird es unglaublich fad und das geht nicht. Man muss, und es scheint widersinnig zu sein, aber man ist gut beraten, wenn man eine lange Geschichte erzählen will, wenn man sie sehr monoton erzählt. Denn wenn das so einsickert, so, wenn der Zuhörer selber wie der Erzähler in eine fast somnambule Situation kommt, das ist die beste Art. Und die hat meine Großmutter unglaublich beherrscht. Also, ich war da immer in einem Zustand, sehr aufmerksam, aber in einem Zustand zwischen Wirklichkeit und schon fast ein bisschen im Schlaf ähnlich. Also, das hat sie beherrscht, das war unglaublich. Und ich habe mir bis heute gedacht, das ist immer vorbildlich gewesen. Aber sie hat viele Märchen erzählt und hat es auch durcheinander gemischt. Also sie hat dann erzählt von meinem Herrn Korbes oder von einem Fräulein Montag. Jetzt hatte ich als Kind gedacht, ja, eher ist das Fräulein Montag eine Erfindung, weil wer heißt schon Montag, ne? Und Herr Korbes, naja. Aber es wäre nur umgekehrt. Der Herr Korbes ist eine Figur bei den Brüdern Grimm und das Fräulein Montag gab's. Nur meine Großmutter hat keinen Unterschied gemacht. In ihrem Kopf waren Märchen, Sagen und Realität beieinander. Die hat nicht gesagt, hör zu, das ist jetzt passiert und das ist jetzt ausgedacht. Das hat sie nicht. Während mein Vater war Historiker, Autodidakt im zweiten Bildungsweg, hat sich unglaublich viel beigebracht, selbst lesend. Und er war der Meinung, das Ziel eines jeden männlichen Lebens, da hat er vielleicht schon ein bisschen unterschieden, hat man damals, ist, dass er Historiker wird. Also das ist irgendwie, wenn man andere Berufe ergreift, hat man es irgendwie verfehlt, geht auch, aber hat man es irgendwie verfehlt, entweder Schriftsteller oder Historiker. Und er hat sich gedacht, na gut, der Historiker, der fängt an bei Sagen. Als Kind hat man klassische Sagen, hat er mir erzählt, klassischen Sagen des Altertums. Dann ist er ziemlich relativ schnell zum Herodot gekommen und zum Thukydides, dann ein Sprung gleich zu den Römern. Dann hat er mir nacherzählt oder hat mir gegeben Kinderfassung von Mommsen, Geschichte Roms. Und so wollte er dann hinführen. Der hat eigentlich gegen diese magische Märchenwelt meiner Großmutter anerzählt. Und meine Schwester, die war lesesüchtig, hat sich selber schon mit 5 Jahren das Lesen beigebracht. Und die hat mir immer die Bücher nacherzählt, die sie in der Leihbibliothek ausgeliehen hat. Und meine Mutter kam aus Deutschland, aus Coburg, wie meine Großmutter. die haben jeden Tag beim Kaffee und Kuchen Nachmittag ihr Heimweh loswerden wollen. Und die haben jemanden gebraucht, dem sie das erzählen konnten, das alles. Und da haben sie mich eigentlich immer hingesetzt und so gesagt, komm, setz dich her, wir erzählen dir von Coburg. Und manchmal habe ich das Gefühl gehabt, ich muss mich wirklich ins Klo zurückziehen, damit nicht auf mich einerzählt wird.
Sie sind aufgewachsen in Vorarlberg, im Ländle sozusagen, tiefste Provinz.
Tiefste Provinz damals, oh ja.
Und Ihr Vater sagte Historiker oder Schriftsteller. Sie haben relativ früh entschieden, Schriftsteller.
Ja, das habe ich entschieden für mich, ja. Und ich sah das gar nicht so sehr im Widerspruch, also zu einem Historiker. Hat er auch nicht gesehen. Er hat sich zwar unter Schriftsteller schon was Bestimmtes vorgestellt, nicht? Also, wenn er das Buch gelesen hätte, er lebt ja schon lange nicht mehr, Zwei Herren am Strand, also wo diese Begegnung zwischen Charlie Chaplin und Winston Churchill, da wären natürlich seine ersten Fragen wären immer gewesen, stimmt diese Begebenheit, stimmt diese Begebenheit, stimmt diese Begebenheit? Und wenn ich zu ihm gesagt hätte, du Papa, hör zu, das Erfinden ist auch eine Art des Findens. Da hätte er die Stirn gerunzelt. Er hätte gesagt, ja, das kannst du machen, aber nicht bei historischen Figuren. Und dann hätte ich zu ihm gesagt, ja, aber wie hat es denn Shakespeare gemacht, nicht mit dem Richard III. Oder so? Und dann hätte er mir geantwortet, du bitte, also Entschuldigung, aber wenn Shakespeare etwas macht, dann gelten da andere Kriterien, als wenn du das machst, nicht? Oder wenn Schiller das macht oder so. Und er hätte da schon getrennt, aber er hat es natürlich gerne gesehen. Für ihn war das Buch der Schlüssel zur Freiheit. Der hat es auch so gesehen. Also aus diesem, der ist ja ganz im Land aufgewachsen und war immer sein Leben lang mit einem Fuß noch in dieser Enge des Landes drin.
Also Freiheit raus aus der Provinz, ja. Oder was war für ihn Freiheit?
Aus der Provinz und aus diesem dumpen Landleben heraus. Ich meine, das katholische Land, was in Vorarlberg war, das war sehr bildungsfeindlich. Das 19. Jahrhundert und in der Provinz, also in Vorarlberg noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Bei uns in Vorarlberg gibt es eine Stadt, ein Dorf, Sulz. Da gab es den Schulstreit, den berühmten im 19. Jahrhundert, weil der Pfarrer gesagt hat, die Schule, die hat nicht im Ort zu sein. Die hat dort nichts verloren. Außerhalb des Ortes. Aufklärung. Schule ist Aufklärung. Das wollte man nicht. Und für meinen Vater war die Aufklärung wirklich das, was es für Kant war. Dass man die Fenster aufreißt, dass frische Luft reinkommt. Einerseits. Andererseits war er natürlich immer noch verhaftet.
Hat Ihr Vater Ihren Erfolg noch miterleben können, Sie als Schriftsteller dann?
Den Erfolg sicher nicht, aber mein erstes Buch.
Was hat er gesagt?
Da war er ein bisschen irritiert, glaube ich. Ach, das ist so ein verrücktes, schräges Buch gewesen. Das hieß Der Peverdoy-Toni und seine abenteuerliche Reise durch meinen Kopf. Und ist ganz fantastisch, durcheinander gewirbelte Sachen. Ich war damals sehr mit dem Einfluss vom Surrealismus. Er hat es gelesen mit höchstem Interesse, mit großer Genugtuung und Freude, dass ich den Beruf des Schriftstellers nun nicht nur will, sondern auch ausübe. Aber das Buch hat ihn ein bisschen befremdet.
Aber er hat Sie unterstützt in Ihrem Willen, Schriftsteller zu werden?
Absolut, immer, auch meine Mutter. Weil er es halt auch selber gerne gewesen wäre. Und meine Mutter auch irgendwie. Und als meine Mutter war eine äußerst, also tiefst religiöse Person, also katholisch. Natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn ich so als Priester geworden wäre oder so, woran sie, glaube ich, ernsthaft nie geglaubt hat, dass ich es werden will. Aber Schriftsteller kam es zumindest sofort danach. Also das Buch und der Erzeuger des Buches war in unserer Familie hoch angesehen.
Nun gibt es ja Schriftsteller nicht als Studiengang. Sie haben erstmal etwas Ordentliches studiert, Politikwissenschaften in Marburg, in Hessen. Hat das Ihren Willen, Schriftsteller zu werden, beflügelt oder hat eher das Klima, das war eine sehr linke Uni gerade in den 70er Jahren, eher Sie auf dumme Gedanken gebracht?
Also befördert hat die Marburger Uni den Gedanken, Schriftsteller zu werden, nicht. Das kann man nicht sagen. Also ich habe dann Germanistik auch studiert, weil ich mir gedacht habe, das ist ein Studium, wo man am meisten lernt, um Schriftsteller zu werden. Und habe mich dann eines anderen belehren lassen müssen. Ich habe auch Politikwissenschaft studiert. Das war halt damals so die übliche Kombination, die Linke in Marburg, Politik und Germanistik. Habe dann später Mathematik angefangen zu studieren und habe bei den Mathematikern eigentlich Leute getroffen, die eine große Achtung vor der Literatur hatten und die Literatur geschätzt haben. Also wenn ich bei den Germanisten gesagt habe über Pfingsten, habe ich jetzt meinetwegen Erzählungen von Thomas Mann gelesen, dann haben die gesagt, was, hast aber Zeit, Mensch, du. Also ich habe ein Buch über die Erzählungen von Thomas Mann gelesen, also diese Theoriesucht, die war nicht unbedingt, dass man das einem gefördert hätte. Aber es war nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, ich will nicht Schriftsteller werden, das nicht. Nur habe ich es den Kommilitonen nicht unbedingt erzählt, weil die hätten das eher ein bisschen verächtlich kommentiert.
Sie haben Ihr Studium mit Musik verdient, mit Gesang, mit Gitarre, mit eigener Band. Erfolgreich?
Es war jedenfalls so erfolgreich genug, dass mein Freund und ich mit dem zusammen die Musik gemacht haben, dass wir beide gute 2/3 bis 3/4 eigentlich unseres Studiums damit verdienen konnten. Wobei, muss ich das einschränken, wenn man aufgetreten ist, hat man nicht viel gekriegt, hat man ja fast nichts gekriegt. Und wenn man dann auch noch mit Band aufgetreten sind, also dann zu viert, da hat man ja dividieren müssen durch 4, haben wir fast nichts gekriegt. Unser Studium verdient haben wir eigentlich mit 2 kleinen Songs, die ich nicht gerne höre. Nicht deswegen, weil ich mich schäme, überhaupt nicht. Da waren wir übermütig und hat jeden Spaß gemacht und so. Aber weil ich es einfach so oft gehört habe, auch in Zusammenhänge, wo ich es nicht hören wollte. Wenn ich jetzt in Vorarlberg zur Faschingszeit einem Faschingsumzug begegne, da weiß ich, das kommt hundertprozentig 3-mal ein Wagen, der dieses eine Lied spielt.
Dieses Oho Vorarlberg.
Ja, ja. Und deshalb möchte ich es eigentlich nicht mehr hören. Aber ich bin dem Lied sehr dankbar, weil das haben wir gemacht innerhalb von 20 Minuten, weil wir für eine Kabarett-Sendung, hat uns noch ein Song gefehlt, haben wir schnell gemacht. Und der hat uns 2/3 oder 3/4 unseres Studiums finanziert, kann man nicht meckern.
Aber Sie sind der Musik schon treu geblieben, auch auf der Bühne, denn Sie treten ja gelegentlich auf zu Benefizkonzerten. Und
ja, anderen, immer wieder, ja? Das tue ich schon. Aber man sollte sich, glaube ich, gerade wenn man einen künstlerischen Beruf hat wie ich, also als Schriftsteller, und ich mir gar nichts anderes vorstellen kann zu tun, also mich irgendwie künstlerisch zu betätigen. Ich habe auch mein ganzes Leben lang immer gezeichnet. Ich habe nach dem Abitur eigentlich zuerst vorgehabt, an die Kunstakademie zu gehen. Ich wollte Maler werden. Und ich habe mein ganzes Leben lang immer gezeichnet und auch gemalt und so. Aber ich habe dann festgestellt, es gibt manche Dinge und eben wie Musik gemacht, die sollte man von gewissen Ambitionen frei halten. Also nicht die Ambition, was Gutes zu machen, die hat man natürlich. Aber zu sagen, ah, das ist ein Weg, da kann ich jetzt auch berühmt werden oder da kann ich jetzt auch Geld verdienen oder so. Sondern dass man sagt, das ist nur für mich, für meine Liebhaberei. Also ich bin ein Dilettant auf dem Gebiet der Gitarre und der Musik. Ich bin ein Dilettant auf dem Gebiet des Zeichnens, aber ein Dilettant im Sinne von Liebhaber. Und ich lasse mir diese Liebhaberei in keiner Weise verderben, dadurch, dass ich auf den Markt schielen muss. Vor allen Dingen, wenn ich zeichne, merke ich immer, manchmal dann läuft es mir so gut. Dann tue ich nicht schreiben, sondern dann tue ich zeichnen von morgens bis abends. Und dann irgendwann einmal, in so einer fast manischen Phase, kommt dann der Gedanke, ja hey, hallo, kannst du mal eine Ausstellung machen? Und ich hätte schon die Beziehung, dass ich sagen, man könnte eine Ausstellung machen und so. Naja, und dann bist du halt Maler auch noch und so. Und dann merke ich, wie plötzlich die Qualität der Zeichnungen abnimmt, wenn ich auf irgendeinen Markt schiele. Und so ist es bei der Musik auch. Ich habe immer Musik gemacht, am liebsten mit der Band zusammen, aber frei von jeder Marktambition.
Apropos Liebhaber, ein Liebhaberstück steht vor dem Bücherregal. Was ist das?
Das ist eine wunderschöne Gitarre. Das war für mich ein Gelegenheitskauf, wo es mir heute noch das Herz pumpern lässt, wenn ich dran denke. Das ist eine Arthur Lang Jazzgitarre. Arthur Lang war ein deutscher Gitarrenbauer. Und man muss dazu sagen, dass in den 40er, 50er Jahren, also nach dem Krieg, auch so deutsche Jazzgitarren, was unglaublich Wunderbares waren zum Teil. Und der Arthur Lang hat zu den Besten gehört. Der Arthur Lang hat keines seiner Modelle auf den Markt geschickt. Keines. Der hat immer gewusst, also man konnte nur bei ihm direkt kaufen. Wenn er eine Gitarre gemacht hat, hatte er schon in den meisten Fällen gewusst, wer sie kauft.
Ist aber nicht für Sie.
Nein, das nicht. Und er hat von jedem Modell nur 2 Stück gemacht. Das heißt, von dieser Gitarre gibt es die hat eine Schwester. Ich weiß nicht, wo die ist. Das nächste Modell hat er schon ein bisschen anders gemacht. Und irgendwann hat mich ein Geigenbauer angerufen, den ich kannte. Und er hat gesagt, du magst doch Gitarren so gern. Und ich kenne da jemanden, der braucht da dringend Geld. Magst du da Jazzgitarre? Ich habe gesagt, Jazzgitarre, ja. Zeigen wir sie. Ich habe sie gesehen. Ich habe gleich gesagt, das ist so wunderschön mit dieser Honigfarben. Und dann habe ich es damals für 20.000 Schilling ihm abgekauft. Es ist ein Spott für das, oder? Und seitdem ist sie halt hier. Schönes Ding.
Können wir sie hören mit einigen Griffen?
Ach ja. Ganz stimmen tut sie nicht.
An der Gitarre Michael Köhlmeier. In Ihrem Roman Abendland geht es ja auch um die Geschichte des Jazz. Sind Sie Jazz-Liebhaber gewesen oder dadurch geworden?
ich muss eigentlich sagen, dadurch geworden. Ja. Also die Hauptfigur in dem Roman ist dieser alte Mann, der glaube ich 95 Jahre ist und dem die Musik sehr viel bedeutet. Und ich habe mir dann vorher gedacht, so, also zwei Sachen vielleicht nicht. Also bitte nicht Oper unbedingt. Und wenn es irgendwie geht, auch nicht unbedingt Jazz. Aber wenn schon, dann lieber Jazz als Oper. Und, aber er war, ist halt ein unglaublicher Jazz-Fan gewesen. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, zum Glück. Ich habe vorher schon auch mit Jazz mich beschäftigt und war dann auch von manchen Sachen begeistert. Ich hatte den Zugang zum Jazz aber hauptsächlich durch ein einziges Tor, sage ich mal. Nämlich über Django Reinhardt. Und Django Reinhardt, also dieser Sinti-Gitarrist, vermutlich der beste Gitarrist, der je gelebt hat, muss man dazu sagen, in Klammer, der eigentlich an der Griffhand nur mit zwei Fingern gespielt hat, weil zwei seiner anderen Finger durch einen Wohnwagenbrand verkrüppelt worden sind und eine eigene Spieltechnik entwickelt hat, die unglaublich ist, wo wieder bewiesen wird, dass man den Mensch noch so sehr beeinträchtigen kann, wenn er was will, macht das. Der wird mit seinen zwei Fingern der beste Gitarrist der Welt. Nicht? Und die Art, wie er gespielt hat, das kam mir immer vor wie, also vielleicht spielen sie auch was in der Sendung. Also am ganz bekannten, also dieser Minor Swing. Wunderschön, um bitte darauf zu achten. Er hat zusammengespielt immer mit Stefan Grappelli, mit dem Geiger. Das ist etwas, was es kein zweites Mal gibt, dass zwei solche sich finden. Oder es gibt es immer wieder. Auch Lennon und McCartney haben sich gefunden. Und Mick Jagger und Keith Richards haben sich gefunden. Solche zwei, die sich gegenseitig in Zusammenarbeit, aber auch in Konkurrenz zu Höchstleistungen anspornen. Und wenn Sie das anhören und Sie stellen sich einfach nur mal kurz vor, da spielen keine Instrumente, sondern es sprechen zwei Menschen miteinander. Und dann werden Sie sehen, die Geige ist die Frau, die Gitarre ist der Mann. Und das ist die große Kunst von Grappelli und von Django Reinhardt. In Wirklichkeit spielen die nicht Musik. In Wirklichkeit lassen sie zu, dass die beiden Instrumente sich unterhalten. Und das ist das Größte, was man sich vorstellen kann.
Django Reinhardt und Stefan Capelli im Gespräch mit Michael Köhlmeier. Sie sprachen davon, dass diese beiden Musiker sich eigentlich mit Instrumenten unterhalten, harmonisch abgestimmt, kreativ miteinander umgehend. Sie sind seit vielen Jahren mit Monika Helfer, auch Schriftstellerin, verheiratet, wohnen auch beide im Vorarlbergischen, im Haus ihrer Eltern. Ist es auch so ein kreatives Sein miteinander, zwei Schriftsteller in einem Haus?
Auf alle Fälle, und ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen. Also ich meine, ich kann mir überhaupt nichts anderes vorstellen als das. Aber auch wenn ich mit Monika rede drüber, und sie sagt es auch, ich meine, es ist so, wir reden ohne Unterbrechung natürlich über Schreiben, immer wieder. Also unsere Hauptthemen sind unsere Kinder und das Schreiben.
Sie haben vier
Kinder. Ja, unsere Kinder und das Schreiben. Und es ist so, wenn ich mit jemandem über Schreiben rede, der selber nicht schreibt, auch wenn er sehr viel liest, ist es was anderes. Das ist was ganz was anderes. Auch ganz belesene Leute, die selber nichts schreiben, ist dieser unmittelbare Akt des Schreibens nicht so vertraut. Das muss man sich, weil man liest einen Roman und denkt sich, naja, jetzt gerade bei so amerikanischen Autoren, was ist da dran, die Kunst oder sowas, das ist doch einfach ganz schlicht erzählt. Und dann muss man zu ihm sagen, so gut, dann setz dich mal hin und erzähl ganz schlicht nur, was du gestern erlebt hast. Nur zwei Seiten. Dann merkt man, dass die Kreation eines Satzes etwas anderes ist als dieses bildhafte Erzählen, das im Kopf entsteht. Das ist was anderes. Und es entstehen Probleme, die man mit jemandem, der nicht schreibt, schwer kommunizieren kann. Und mit der Monika und mir ist halt so, Wir müssen so wenig Vorgespräch führen. Sie fragt mich, wie ist es? Und ich bei dem Kapitel und ich sage, ich hänge da. Wo, weswegen hängst du? Ich komme einfach aus dieser Rückblende nicht richtig raus. Und was weiß ich was. Ich musste sie nicht lange erklären, weil sie das auch kennt. Und insofern ist sie natürlich, und ich für sie, wir sind uns gegenseitig die ersten Kritiker.
Wie muss man sich den Tag dann vorstellen bei Ihnen? Also Sie frühstücken, jeder geht dann in sein Zimmer und arbeitet und dann trifft man sich und wertet aus, oder?
Es ist ganz ähnlich, ja. Aber das ist ja keine Verabredung oder Termin, sondern das läuft natürlich ganz harmonisch nebenher, so also ganz organisch, besser gesagt. Also wir frühstücken und dann manchmal macht sie was anderes und manchmal geht sie halt rauf in ihr Arbeitszimmer und ich gehe halt in meines und dann geht sie, weil sie geht jeden Tag auf den Berg, macht jeden Tag eine Spazierrunde, so knapp 2 Stunden über den Berg und dann kommt sie und dann sitzt man beim Mittagessen und dann sprechen wir schon wieder drüber und dann gegenseitig vorlesen tun wir uns am Abend, wenn, dann am Abend.
Sie sind auch ein großer Spaziergänger. Gehen Sie nicht zusammen spazieren, oder?
Also wir haben keine Regel. Das ist nicht so. Aber es hat sich so herausgemändelt, sage ich mal. Dass am Samstag sie bei meinem Spazierweg mitgeht mit mir, manchmal, die Monika, und ich am Sonntag manchmal mit ihr über den Berg. Und sonst die Woche über gehen wir allein. Und es ist auch gut so, weil das ist wichtig, um den Kopf klar zu kriegen und so. Und ich gehe auf der Ebene, Monika geht über den Berg. Und am Samstag dann beim Spazierengehen kann man gut reden. Am Sonntag über den Berg kann man auch reden, nicht ganz so gut, weil dort ist der Pfad sehr schmal, da geht man hintereinander, kann man nicht so. Aber es hat sich so herausgebildet, dass es so ist.
Sie werden auch als Kreativteam wahrgenommen. Sie haben jüngst eine Auszeichnung bekommen, eine hohe österreichische Auszeichnung. Ja. Gemeinsam als Paar. War wohl so noch nie da. Hier in Österreich?
Nee, ich glaube, dass es an zwei vergeben worden ist, eigentlich noch nicht. Und wir haben auch dann gesagt, ja, wir sind halt so ein bisschen eine Manufaktur, nicht so. Obwohl wir haben schon zusammengearbeitet, immer wieder, wir haben früher Hörspiele gemacht und haben 2 Bücher miteinander gemacht. Eines ist gerade jetzt rausgekommen. Das heißt, der Mensch ist verschieden und es sind so Charaktere, die wir über fast 25 Jahre oder noch länger gesammelt haben. Es sind so ganz kleine Miniaturen, so Charakterstudien, die wir immer uns gegenseitig dann einfach auch fast ambitionslos, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem Gitarrespielen oder dem Malen, wo man einfach auch als gegenseitige Schulung. Sie haben vorhin was Interessantes angeschnitten, wo Sie gesagt haben, Sie haben ja nicht Schriftstellerei gelernt. Trotzdem muss man lernen immer. Und dieses Verfassen von so Charakterstudien war für uns wie ein Lehrgang. Und dann verlagert uns gefragt, ob wir nicht was hätten gemeinsam und haben wir die Sachen dann rausgesucht.
Ich habe nochmal genau den Preis versucht zu finden. Irgendwo auf meinen Karten habe ich es stehen. Das war das österreichische Ehrenkreuz für Literatur erster Klasse.
Nicht nur Literatur, glaube ich, für Kultur und Wissenschaft erster Klasse. Ja.
Für Literatur und Wissenschaft erster Klasse. Was ja wichtig ist in Österreich, Orden. Ein Orden, ja, den man tragen kann bei öffentlichen Empfängen auch.
Tja, da muss man genau Obacht geben, habe ich mir sagen lassen. Den darf ich nicht einfach auf der Straße tragen, das darf man nicht.
Haben Sie ihn schon getragen?
Nein. Also wenn ich zum Opernball gehen würde, absichtlich konjunktiv, dann dürfte ich ihn tragen. Aber zum Sagen, am Abend gehe ich da ein bisschen ins Burgtheater und schaue mir eine Theateraufführung an. Und damit die Leute alle sehen, was für ein toller Hecht ich bin, hefte ich mir den Orden an. Das darf man nicht.
Was denken eigentlich die Vorarlberger von Ihnen? 2 Schriftsteller in einem Haus. Einer eigentlich von Ihnen, aber doch was ganz Großes geworden in der Welt.
Mir wäre lieber, Sie würden mich jetzt fragen, was denken die Hohenemser?
Die Hohenemser.
Also aus der Stadt. Oder besser noch, wenn Sie es fragen würden, was denken die Hohenemser unter der Bahn?
Gut.
Ich glaube, sie sind sehr wohlwollend uns gesinnt. Sie denken sich, ja, komisch, dass man sowas tut. Aber sie können ihr Leben damit bestreiten und ist okay und so. Manchmal gibt es Leute, die einen anfahren, unhöflich so. Weil die meinen, es sei schon ein Ausdruck von Arroganz, wenn man Schriftsteller ist. Was ja nicht unbedingt ist, nicht? Aber ansonsten ist es durchaus positiv. Ich glaube auch nicht, dass sie uns als besondere Freaks sehen. Aber sie denken sich, ja, das sind halt Künstler, die machen halt so, wie sie es tun. Aber sie sehen ja auch, dass wir nicht nur faulenzen, sondern dass wir produktiv sind. Sie wundern sich. Unsere Nachbarin, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, hat sie mich gefragt, und was tust du jetzt? Und sage ich, jetzt schreibe ich noch eines. Sagt sie, was, noch eines schreibst du? Also das kam mir dann komisch vor. Dass man eines schreibt, das versteht sie. Dass man ein Buch schreibt, aber dann hat man es doch eh geschrieben. Wieso muss man es noch eins schreiben? Ne? Wie wenn man sagt, ich habe ein Haus und da wohne ich jetzt. Und was machst du jetzt? Baue ich ein nächstes Haus. Ja, wieso? Wer wohnt dort?
Ihre Frau Monika Helfer meinte, dass die Arbeit an Ihrem sehr zeitumfassenden und auch viele Seiten starken Roman Abendland Ihnen das Leben gerettet hat. Sehen Sie es auch so mit Abstand?
Ja, es ist ein großes Wort, ne? Die Monika, um gleich zu sagen, worauf es anspielt. Ne? Das ist am Beginn, also es ist 2003 unsere Tochter gestorben, im Alter von 21 Jahren. Ist abgestürzt bei einer Wanderung auf dem Berg, auf dem sie x-mal oben war, wo meine Frau jeden Tag drüber geht. Ist sie gestorben und was tut man hinterher? Ne? Ich habe dann mich so in die Arbeit reingestürzt, ins Abendland. Und die Monika hat dann ganz lange ausgesetzt, hat ganz lange nichts gemacht. Die hat dann auch wieder, ich muss dazu sagen, dass die Monika auch und also mindestens so intensiv wie ich sich auch als bildnerische Künstlerin betätigt. Und die hat dann sehr viele solche Sachen gemacht und so. Ach, das ist schwer zu sagen, nicht? Ob das Leben gerettet hat oder... Das ist schwer zu sagen. Also ich kann darüber schwer reden. Nicht? Manchmal, wenn es mir dann besonders weh wieder tut, dann denke ich mir, was heißt der Leben gerettet? Das ist nicht gerettet worden. Also das wahrscheinlich bin ich selber gestorben damals oder sowas. Und manchmal, das ist gerade, ja, es fällt mir schwer, darüber zu reden.
Ein Satz ist mir beim Lesen hängen geblieben. Das Kreuz des Abendlandes ist ein schlechtes Gewissen. Diese Aussage traf ich dann wieder in Ihrem Gedichtband, Vorbild für Tiere, wo Sie die Geschichte in einem Gedicht beschreiben, wir hatten in der Nacht einen Traum, eine Geschäftsidee, einen Telefonservice zu machen für Anrufe an das Grab der Lieben. Und da spielt auch wieder diese Aussage, das Gewissen eine Rolle. Also die Hinterbliebenen haben ein schlechtes Gewissen. Ist es dieses schlechte Gewissen?
Also jetzt in Bezug auf den Tod unserer Tochter, meinen Sie, das glaube ich nicht. Ich meine, natürlich kommt es einem manchmal hoch, so dass ich aufschrecke in der Nacht immer noch und dass ich mir denke, warum bin ich überhaupt Vater, wenn ich in dem Augenblick, wenn meine Tochter stürzt, nicht dort stehe und sie auffange. Aber das ist natürlich irrational. Ich war nicht da, ich konnte sie nicht auffangen. Aber diese Gedanken kommen einem halt manchmal. Ich habe kein schlechtes Gewissen, das nicht, das... Das ist eine Empfindung, die ich nicht beschreiben kann, wo ich keine Worte dafür weiß. Weil ich sag, natürlich, man kann sagen Trauer, aber das ist ein Wort, das so unendlich viel... Wissen Sie, nachdem unsere Tochter gestorben ist, haben sich bei uns etliche Leute gemeldet, die gesagt haben, hör zu, auch unsere Tochter, unser Sohn ist gestorben. Wenn ihr wollt mit uns drüber reden, dann kommen wir gerne. Und wir haben es ja nicht immer gewollt, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ich sitze Leuten gegenüber, da brauche ich nichts zu sagen. Der weiß, was es ist und der weiß auch, dass es dafür keine Worte gibt, wobei man das als absolute Niederlage jedes Schriftstellertums hier ansehen müsste. Aber sagen Sie, jedes Wort ist eine Abstraktion. Unter dem Wort Trauer fallen Millionen Formen von Trauer. Wenn ich sage Laub, sind Millionen verschiedene Farben und Formen, die ich mit diesem Wort nicht erfasse. Aber in so einer Situation, wenn einem so etwas passiert, hat man einen Ekel vor allen Abstrakten und letztendlich auch vor jedem Wort dann. Und wenn ich dann jemandem gegenüber sitze, der was Ähnliches erlebt habe und es ist öfter vorgekommen und ich bin sonst jemand, der viel redet, dann sind wir da gesessen und haben nicht viel geredet, weil ich es wusste. Und deshalb stammel ich jetzt auch da so herum und weiß gleichzeitig, ich rede an der Sache vorbei, so über unsere Tochter. Ich kann auf diesen Punkt nicht direkt drauf schauen. Es gibt eine schöne Sage vom Perseus, der soll das Haupt der Medusa abschlagen. Und wer der Medusa ins Auge sieht, der wird zu Stein. Man erträgt diesen Anblick nicht. Und die Pallas Athene kommt und gibt dem Perseus ein Schild. Und der ist so poliert wie ein Spiegel. Und sie sagt zu ihm, du darfst nicht direkt hinschauen, du musst indirekt schauen über den Spiegel und dann kannst du den Streich führen. Also diesem größten Entsetzen kann man nicht direkt ins Auge sehen. Das muss irgendwie indirekt gespiegelt sein. Diese Gnade müssen wir uns zugestehen, dass wir manche Dinge nicht direkt anschauen können.
Zeit für Musik, die Sie wieder hören können. Wenn Sie hören, hören Sie gern Bob Dylan.
Ach ja, genau. Und wenn schon, dann hätte ich gerne ein Stück, das die Paula und ich, also unsere Tochter und ich, oft gesungen haben miteinander, wenn wir auf der Stiege gesessen sind. I Shall Be Released.
They say every man must need protection. They say every male must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be released.
Michael Köhlmeier, Bob Dylan, I Shall Be Released, der Literaturnobelpreisträger Bob Dylan. Das hat sehr polarisiert, die Entscheidung, Bob Dylan, den Songwriter und Sänger, zum Literaturnobelpreisträger zu machen. Wie haben Sie das aufgenommen als unkritischer Fan, wie Sie sich selbst mal bezeichnet haben?
Ich habe mich sehr gefreut drüber. Ich habe mir dann überlegt manchmal, wer sind die, die sich da mokiert hat drüber? Ich weiß, die Literaturkritikerin Sigrid Löffler ist, glaube ich, gleich aufgesprungen und schnell in den Sender gerannt, um ihren Senf abzugeben und zu sagen, das sei ein großer Irrtum. Ja, vermutlich hat Bob Dylan nicht rechtzeitig die Mitgliedschaft beim Schriftstellerverband einbezahlt oder so irgendetwas. Genauso gut könnte man sagen, wenn er noch lebt, dann müsste man dem Orpheus, der dürfte man den Literaturnobelpreis nicht geben. Bob Dylan ist ein Lyriker und Lyrik kommt von der Lyra. Und es ist ein Musikinstrument, zu dem gesungen wird. Wenn es nur gelesen würde, würde es Legik heißen und nicht Lyrik. Etwas Dümmeres wie zu argumentieren, das ist ja ein Sänger. Der verdient den Literaturnobelpreis nicht, habe ich selten gehört. Nicht? Aber es ist halt oftmals so, wenn dann halt Literaturkritiker, wenn sie einem nichts einfallen, müssen sich halt wieder zu sowas irgendwie melden. Oder? Ich glaube, niemand, der ernsthaft sich mit Lyrik beschäftigt und sich vor allem ernsthaft mit dem Werk von Bob Dylan beschäftigt hat, würde sagen, der verdient den Nobelpreis nicht. Im Gegenteil, ich hätte auch dem Leonard Cohen gegeben oder Allen Ginsberg. Ich habe mir gedacht, wenn das Nobelpreiskomitee dieser originellen Erfindung des 20. Jahrhunderts, nämlich der Song. Der Song ist nicht gleich wie das Lied, wie das Kunstlied aus dem 19. Jahrhundert. Der Schubert ist so der Übergang vom Lied zum Song. Aber der Song ist eine ganz originäre Erfindung des 20. Jahrhunderts mit. Und wenn man dem nicht Rechnung trägt, oder wenn man so etwas wie der Popkultur nicht Rechnung trägt, dann, das wäre doch merkwürdig. Und das haben sie getan. Und meines Erachtens, indem sie den Besten und den Hervorragendsten und denjenigen mit dem größten Einfluss bedacht haben. Dass er dann hinterher komisch reagiert hat, na gut, das ist eine andere Sache. Aber wenn man sagen würde, ja gut, den Nobelpreis verdient nur derjenige, der hinterher auch exakt dann dasteht, so praktisch die Hacken zusammenschlägt, jawohl, hol ich den Nobelpreis, dann muss man die Kriterien anders machen. Aber ich glaube, bisher ist es schon so, dass die Literatur ausschlaggebend ist und nicht sein Verhalten hinterher.
Sie mögen seine Musik sehr.
Es ist so mit meinem Leben so verbunden. Es hat mich kein Künstler, weder ein bildender Künstler, noch ein Filmemacher, noch Literatur, noch sonst Musik, so inspiriert in meinem ganzen Leben wie er. Der Goethe hat gesagt, die Begeisterung ist das Beste, was wir haben. Und ich bin voll Begeisterung für ihn. Und wenn mir etwas nicht so gut gefällt, dann höre ich mir es trotzdem an und sage, ja gut, habe ich mir angehört. Und es gibt manche Sachen, die mir, als sie rauskamen, nicht besonders gefallen haben und die mir später dann erst aufgegangen sind, so und gedacht habe, ja, das ist großartig. Und ich denke mir, als Jimi Hendrix gelebt hat noch und er aufgetreten ist, hat es viele gegeben, die sehr befremdet waren von der Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er plötzlich die elektrische Gitarre zu einem eigenen Instrument gemacht hat, nicht gesagt hat, eine elektrische Gitarre ist einfach eine elektrisch verstärkte normale Gitarre. Also, in die Jazzgitarre, die hier steht, ist eine verstärkte, normale Gitarre. Sondern er sagt dann, nein, nein, durch die Elektrifizierung der Gitarre wird es ein völlig eigenes Instrument. Da waren viele verblüfft und so. Aber soll man dann gleich über ihn herfallen, nur weil ich etwas sofort nicht verstehe? Ich denke mir so ähnlich bei Shakespeare. Es gibt viele Dinge bei Shakespeare, die verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe manche Dinge nicht. Aber da denke ich mir als erstes, naja, könnte es nicht in erster Linie an mir liegen? Vielleicht muss ich länger nachdenken, vielleicht ist nicht die Zeit für mich da. Aber gleich, wenn man irgendetwas nicht versteht, zum Sagen ist ein Schmarrn. Das ist so, ach, das verachte ich zutiefst, so eine Herangehensweise. Und ich habe immer eine große Freude gehabt, wenn ich jemanden begegnet bin, der zu mir sagt, hör zu, dieser Autor oder dieser Komponist oder dieser Interpret oder dieser Maler, der macht mich glücklich. Und wenn ich sage, gibt es auch Sachen, die du nicht magst, Und er sagt, ja, aber das sage ich dir nicht. Er macht mich glücklich. Und diese Mäkeleien, die Leute mit diesem schmalen Mund, die dann so zusammengekniffen da suchen, aber irgendwann muss da was zu finden sein, was nicht gut ist. Ach, das ist doch furchtbar, ist doch das.
Sie haben viele Leute begeistert, nicht nur mit Ihren Büchern, sondern mit Ihren Nacherzählungen. Da spielt Shakespeare auch eine Rolle. Sie haben Shakespeare auch nacherzählt. Und wenn Sie nacherzählen, hat es wirklich den Eindruck, Sie erzählen mit Ihren eigenen Worten, völlig frei. Wie ist es zum einen dazu gekommen und erzählen Sie wirklich völlig frei?
Ja, ich erzähle frei, mache mir Stichworte. Aber nicht mal Stichworte, sondern ich schreibe mir die Namen auf. Weil ich festgestellt habe, der sogenannte Blackout hat eine Vorliebe für Namen. Und nicht einen für Namen, die an der Peripherie der Geschichte sich befinden, sondern im Zentrum. Und es ist mir passiert, dass ich die Nibelungen nacherzählt habe, 50 Mal schon. Und plötzlich fiel mir dann der Name der Grimhild nicht ein. Ne? Und dann schon, aber er fiel mir nicht ein. Und deshalb schreibe ich mir die Namen auf. Ansonsten mache ich das frei. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ist eigentlich, ja, unfreiwillig. Ich hatte in der Universität Klagenfurt eine Vorlesung, Sommersemester, über griechische Mythologie, weil ich damals einen Roman geschrieben habe, Telemach, der da spielt in der Kirche, also Sohn des Odysseus. Dann hat der Chef vom ORF, Österreich 1, der Kultursender, mich gesagt, ja, hat mir gefragt, du machst es da, willst nicht bei uns auch im Sommer, da gibt es immer so ein Sommerloch, willst du da was erzählen? Und ich sage mir, ja, gern. Und nachdem ich auch beim ORF als freier Mitarbeiter lange gearbeitet habe, wusste ich oder dachte ich, das wird sein, ja, so 5x5 Minuten. So eine Woche über, so vor 12, der 5x5 Minuten aus der griechischen Mythologie. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass ich das aufschreibe und lese. Und dann anderthalb Wochen, bevor es losgeht, ruft er mich an und sagt, gell, übernächste Woche geht's los, gell, bist schon grüßt. Und sage ich, ja, jetzt muss ich aber sagen, was muss ich machen? Naja, das sind 15 Folgen, eine halbe Stunde. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Das wäre ein Buch gewesen. Und ich habe natürlich nichts anderes mir vorstellen können, als dass ich es schreibe und lese. Und dann sagt er, ja, ist aber schon ausgedruckt und was soll ich tun? Und er sagt, dann erzähl's doch frei, ist doch eh viel schön. Erzähl's doch einfach frei. Und sage ich, ja, aber das geht doch nicht. Ja, klar geht das, erzähl's dem Tontechniker, der sitzt hinter der Scheibe. Und so haben wir es halt dann gemacht. Und wieder jeder erwarten, auch meine, ich habe das nicht gedacht, ist es unglaublich gut angekommen in Österreich. Es war, also ich war fassungslos und war auch ein bisschen eifersüchtig auf mich selber. Weil ich mir gedacht habe, Mensch, der hat sich verkauft, da sind CDs draus gemacht worden, unglaublich verkauft, Bücher draus gemacht worden, die haben sich verkauft und habe gedacht, ich sitze da an Romanen ein paar Jahre dran und der Roman verkauft dann vielleicht 10% von dem, was die sagen, verkaufen, oder? Die ich dann eigentlich als Nebenprodukt gemacht habe. Aber dann haben sie immer wieder gesagt, ja komm, nächstes Jahr machen wir es wieder, übernächstes Jahr auch wieder und dann bin ich eingeladen worden. Dann
auch nach Deutschland, also nicht nur Österreich, ja, über die Grenzen
hinaus. Der BR Alpha hat dann mich gefragt, habe ich 80 Folgen gemacht. Also im Fernsehen, eine Viertelstunde. Und noch was sage ich Ihnen. Wenn ein Autor ein Buch hat, dann macht er Lesereise. Dann kriegt man bezahlt für eine Lesung. Übrigens am besten in Österreich. Mhm. Deutlich am besten in Österreich. Schlechtesten in der Schweiz. Und so mittendrin in Deutschland. Mhm. Also in Österreich bekommt ein durchschnittlicher Autor ungefähr so viel, wie in Deutschland ein Bestsellerautor kriegt, unter Umständen. Aber wenn ich nacherzählt habe, bin ich für die Veranstalter gar nicht in die Kategorie des Autors gefallen, sondern in die Kategorie Schauspieler, Entertainer. Und plötzlich war ich in einer ganz anderen Honorarkategorie.
Besser?
Ja, viel besser. Ja, viel besser.
Der Entertainer Köhmeier bekam mehr als der Schriftsteller?
Der Erzähler. Wenn ich dann Erzählungen gemacht habe, sowas, haben wir gesagt, ja, also als Autor hätte man damals mal gekriegt, so, wenn ich es in Euro sage, zwischen 800 und 1000 Euro. Als Erzähler habe ich bei 3000 angefangen. Und dann habe ich dann noch das Gefühl gehabt, die haben sich gedacht, es war ein Schnäppchen, haben wir günstig gekriegt. Ne? Plötzlich bin ich in der Kategorie des Schauspielers gewesen. Und das ist natürlich schon verführerisch. Ich meine, ich habe nichts gegen das Geld, gar nichts. Und wir haben das ganze Leben lang nicht viel Geld gehabt. Also bis dahin meine Frau und ich und die Familie. Und wenn der Herbst war und es waren 4 Kinder und die mussten in die Schule gehen, war immer dann, jetzt sind sie erstens aus dem Mantel rausgewachsen, zweitens brauchen sie wieder Schulsachen, war immer eine Sache, oder? Und ich habe mir immer gedacht, also geschafft hast du es dann, wenn wir essen gehen in ein Restaurant, die ganze Familie, ich brauche nicht auf die rechte Seite der Speisekarte zu schauen.
Wo die Preise nur, stehen dann.
Was schmeckt euch und so, oder? Und plötzlich kam das halt so. Das war dann schon verführerisch.
Das sind Angebote, die man eigentlich gar nicht ablehnen kann.
Ich habe dann manchmal gedacht, ich muss aufpassen, dass man nicht so der Märchenerzähler der Nation wird und dass nicht das Schreiben von Büchern, das ist ja mir mein vorderstes Anliegen immer gewesen und ist es immer noch, dass das nicht so in den Hintergrund kommt. Und es war eigentlich, die große Gefahr war da.
Der Sie trotzen. Im Abendland war ja der Beifall groß, überall in Deutschland, ein Meisterwerk.
Und das hat dann auch dann eine Erzählerei ein bisschen überstrahlt, Gott sei Dank, oder? Hab ich's dem Erzähler gegeben. Ne?
Aber er meldet sich ab und zu noch hartnäckig.
Ja, gern, natürlich, natürlich, macht das auch gern.
Wie geht es überhaupt mit dem Bücherschreiben? Kommt da ein Thema, kommt die Figur, kommen beide und sagen, komm mit und mach was draus?
Es ist nicht immer gleich, aber in der Regel ist doch so und stellt sich dann heraus, auch wenn man am Anfang denkt, sei anders. Manchmal denkt man sich, ich habe ein Thema. Also zum Beispiel bei zwei Herren am Strand. Diese Freundschaft zwischen zwei vollkommen gegensätzlichen Charakteren.
Winston Churchill und Charlie Chaplin, der Krieger und der Clown.
Der Krieger und der Clown. Chaplin kommt aus der untersten Unterschicht, nicht im übertragenen, sondern im echten Sinn Hunger hatte als Kind und auf der Straße geschlafen hat. Und der Churchill kommt aus der obersten Oberschicht. Und trotzdem haben sie sich vertragen und die Idee, dass sie als etwas Gemeinsames diesen schwarzen Hund haben, also die Depression, das ist eine Idee und ist ein Thema. Das ist eigentlich selten bei mir. Aber es hat sich dann doch herausgestellt, letztendlich waren es doch die Figuren. Weil ein Thema ist relativ schnell abgehandelt oder es gibt keinen Eros her. Eros kommt von den Figuren. Und es ist nämlich nicht irgendjemand, der unter dem schwarzen Hund leidet, sondern Winston Churchill. Und zwar nicht nur der große Politiker, sondern dieser Mensch. Und ich habe die erst kennengelernt beim Schreiben. Natürlich, ich bin hingegangen und habe gewusst über Winston Churchill sehr viel, über meinen Vater, Historiker, über Chaplin vielleicht noch mehr, über meine Leidenschaft zu Chaplin. Die Liebe zu seinen Filmen und der große Irrtum.
Der da wäre?
Ich habe nämlich den Chaplin verwechselt mit dem Tramp. Und der Tramp ist ein liebenswürdiger, ungeschickter, immer der Tücke des Objektes ausgelieferter, grundsympathischer Clown. Das war der Chaplin nicht. Der Chaplin war ein harter Knochen. Ein sehr, sehr harter Knochen im persönlichen Umgang. Und beim Churchill umgekehrt. Churchill war der Kriegsherr, der Deutschland getrotzt hat. Der diese eiserne Faust, die er war. Und er war als Privatmann, so habe ich ihn kennengelernt beim Recherchieren, in der Familie ein durch und durch ganz weicher, zu Tränen und zum Weinen neigender Mann. Und plötzlich diese Figuren zu entdecken, das ist das Aufregende. Und zu Ihrer Frage, es ist dann doch wieder nicht zuerst das Thema, sondern die Figur. Ich glaube, wenn es nur das Thema gewesen wäre, hätte es so eine Kurzgeschichte gereicht oder vielleicht nicht mal das, sondern ein Essay, dann wäre es richtig. Also steht doch bei mir immer am Anfang eine oder in diesem Fall zwei Herren am Strand, zwei Figuren.
Weil die beiden verbindet ja die Depression, ihre Sucht ihre Selbstmordgefährdetheit. Ja. Und für mich die schönste Szene, wo praktisch ein Selbstmordgefährdeter einem anderen Selbstmordgefährdeten erklärt, wie schön das Leben ist.
Ja, das ist ja die Komik schlechthin.
Ja.
Und das führt uns der Chaplin vor in so vorbildlicher, also nie erreichter Art und Weise, dass er sagt, was ist Komik? Komik ist nur eine bestimmte Perspektive, ein bestimmter Blickwinkel auf eine und dieselbe Sache. Verschiebe ich diesen Blickwinkel, wird es eine Tragödie. Aber wie in diesem Film Lichter der Großstadt, wo der Reiche, wenn er betrunken ist, sehr zum Weinen und zur Sentimentalität neigende, kommt ans Wasser hin, er ist betrunken und will nicht mehr leben und hat einen Stein mitgebracht mit der Schnur dran und den will er sich um den Hals legen und den Stein und will sich ins Wasser stürzen. Unten am Wasser ist der Tramp, der alles verloren hat, der nichts mehr hat. Und wir wissen, warum er dort geht. Natürlich hat er Selbstmordgedanken. Und jetzt treffen zwei potenzielle Selbstmörder aufeinander und der Tramp sagt zu dem anderen, tu das doch nicht mit dem Stein. Und er sagt zu ihm, tomorrow the birds will sing. Oder als letztes Argument, morgen werden die Vögel singen, bring dich nicht um. Und in diesem Gefecht, weil er ihn retten will, kommt die Schlinge um den Hals des Retters, des Tramp, er fällt ins Wasser und nun muss der Millionär ihn retten. Es ist so unglaublich komisch, diese Szene. Und soweit ich recherchiert habe, liegt die Vermutung nahe, dass diese Szene sie sich beide ausgedacht haben, miteinander.
Churchill und Chaplin.
Churchill und Chaplin. Der Churchill hat, nachdem er dann im politischen Aus war, in seinem Wüstenjahre, wie er genannt hat, hat er sich mit dem Gedanken getragen, dass er Drehbuchautor wird. Also so, dass die sich nicht gekannt haben, ist überhaupt nicht der Fall. Wenn Chaplin in England war, hat er Churchill besucht. Und wenn Churchill in Amerika war, können Sie im YouTube nachschauen, hat er den Chaplin besucht. Aber es ist natürlich viel erfunden nach der Überlegung, es könnte sein.
Es ist schwer, sich von den Figuren zu trennen, von Chaplin, von Churchill.
Also mir fällt es jedes Mal sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer.
Sind sie eigentlich dann nur verreist, die Figuren, oder richtig weg?
Ja, die sind
weg.
Die sind dann schon meistens weg. So geht es mir dann fast bei jedem Buch. Ne? Ich habe nach Abendland war es am schlimmsten, weil ich nicht darauf gefasst war.
Wobei seitdem gibt es eine Figur, die immer wieder auftaucht, der Sebastian Lukassen.
Den habe ich rübergeholt, ne? Auch aus diesem Grund mit. Weil ich gedacht habe, Mensch, nach Abendland bin ich in so ein Loch gefallen, als das fertig war. Natürlich vielleicht auch, wie die Monika sagt, weil es mir das Buch, das Schreiben irgendwie, sagen wir so, mich über diesen Schmerz drüber gehoben hat, weil die Paula gestorben ist. Ich habe gedacht, ich würde nie mehr ein Buch schreiben können. Was soll ich tun ohne diese Figuren? Und habe dann gedacht, ja, den Lukas, den nehme ich rüber. Das ist ein alter Ego.
Aber ein Schriftsteller wie Sie lebt ja auch hier.
Genau, drüben. Wenn ich hier bei uns in der Wohnung raufgehe, dann sehe ich drüben sein Dach, wie ich mir ausgedacht habe. Aber er ist eben ein alter Ego. Er ist keine autobiografische Person. Ein alter Ego, das ist was Schamloses irgendwie. Das heißt, ich mache eine Figur, da halte ich mich nicht an biografische Wahrheiten. Ich beute aber meine eigene Biografie aus nach Herzenslust. Also Beispiel, da hast du was Furchtbares erlebt oder so. Das soll ja nicht umsonst gewesen sein. Ich habe einen Krebs gehabt vor jetzt 16 Jahren. Naja, das war furchtbar. Nicht? Und Angst gehabt und alles Mögliche. Soll nicht umsonst gewesen sein. Kriegt der Lukas halt auch. Nicht? Da kann ich drüber reden. Nicht? Und die Biografie ausbeuten, das ist das alter Ego. Im Gegensatz zu einem autobiografischen Romanschreiben. An sowas glaube ich nicht.
Gibt es schon Figuren für ein neues Buch im Kopf? Sind Sie schon losgelaufen?
Ach, ich bin mittendrin. Was heißt mittendrin? Das klingt dann immer so, als ob ich so viel machen würde. Aber ich habe einen Roman, wo der Lukas auch wieder vorkommt. Ja, ich wollte doch mal die Form des Essays probieren. Also nicht nur einen kurzen, sondern einen langen Essay. Also sicher so an die 150 Seiten. Und wollte all diese Überlegungen, die ich mir gedacht habe zum Thema Märchen, da wollte ich mal drüber schreiben. Märchen ist kein harmloses Puppenspiel.
Das ist nicht, es war einmal und Happy End?
Nein, das ist es nicht. Und wenn es in dieser Form daherkommt, nicht mal dann ist es. Also wir wissen, dass die Grimms, die ich über alles schätze.
Die auch in Marburg studiert haben, wie
ja,
Sie.
Ja, genau. Und wenn ich auf die Insel dieses berühmte eine Buch mitnehmen würde, wären es die Märchen. Die haben natürlich das für die Kinder gerecht gemacht. Und seitdem ist es auch so, dass man sagt, das ist Kinder. In Wirklichkeit waren das Geschichten, die sich Erwachsene erzählt haben. Schauen Sie mal her, bei den Grimms zum Beispiel, wenn man die Motive untersucht, dass ein Großteil der Motive lassen sich zurückführen auf innerfamiliären Übergriff. Ein großer Teil. Ein anderer großer Teil auf unglaubliche Armut und natürlich sowas wie Geschlechtsreife.
Dornröschen.
Dornröschen, alles Mögliche. Mhm. Und sehr, sehr oft mit diesem innerfamiliären Übergriff, der da ist. Also, wenn in den Grimmschen Märchen der Teufel vorkommt, ist oftmal, nicht im Original, es gibt kein Original der Märchen.
Aber in ihrer Sammlung letztendlich.
Ja, also die immer wieder neu geschliffen worden sind und immer mündlich erzählt worden sind. Aber man weiß ja bei den Grimms, woher sie die Quellen haben. Und oftmals kann man nachsehen, zum Beispiel bei diesem, eines der schrecklichsten Märchen überhaupt, das Mädchen ohne Hände. Dort kommt der Teufel vor. In der ursprünglichen Fassung kommt nicht der Teufel vor. Dort ist der Vater. Und der Vater schneidet ihr die Zunge raus und schneidet ihr die Hände ab, damit sie weder in der Lage ist zu schreiben noch zu reden, was er ihr angetan hat. Und sowas kann man vermutlich, das weiß man ja bis heute, nicht einfach offen erzählen. Und da braucht man diesen indirekten Spiegel eben des Perseus, um dieser Sache, um dem tiefsten Grauen näher zu kommen. Und oft ist es so, dass ich dem tiefsten Grauen in der scheinbar harmlosesten Form mich annähere, fast um es zu beschwichtigen. Und das ist oft das Märchen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.